2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Infos mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Sonntag, den 13. April 2025. Es ist ungefähr 2 Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Auswärtssieg des FC St. Pauli bei Holstein Kiel vom gestrigen Samstagnachmittag. Das wichtige Auswärtsspiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2:1 aus eigener Sicht. Nachdem Bernhardsson die Kieler in Führung bringen konnte, Konstantinani, ja, mit einem Abstaubertor nach einem Duell zwischen Torwart Däne und unserem Dapo Afolayan den Ball zum 1:1 unterbringen. In der 34. Minute war das und dann passiert lange, lange nichts. Überhaupt ist es, glaube ich, kein Spiel für Feinschmecker gewesen und auch nicht für Leute, die es weder mit der einen noch der anderen Seite gehalten haben. Aber in der 90. plus 2 sorgt dann ein Eigentor durch Geschwill auf Kieler Seite für das 2:1 aus braun-weißer Sicht und wichtige 3 Punkte im Klassenkampf. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Matthias. Moin.
Moin. Wenn ich noch kurz auf den korrekten Namen des Eigentorschützens bestehen darf, den sprechen aber fast jeder falsch aus, glaube ich, sogar unser Stadionsprecher. Der gute Junge heißt Max Geschwill.
Geschwill, okay. Ich merke schon, also was Kieler Namen angeht, muss ich echt noch mehr in die Ausspracheschule gehen. Aber gut, du hattest ja im Vorgespräch gesagt, allgemein Duelle zwischen unseren beiden Vereinen sind jetzt nicht gerade was für Feinschmecker. Von daher, ja, hast du dich da gestern bestätigt gefühlt wahrscheinlich?
Ja, also was ich erstmal sehr auffallend fand, es war ein extrem chancenarmes Spiel. Man konnte im Nachhinein über vieles noch sprechen, weil die Sachen, die dann passiert sind, waren häufig Anlass zu Diskussionen. Ansonsten war es wirklich so, dass man teilweise, wenn man auf der Pressetribüne saß, auf seinen Rechner geguckt hat, irgendwas geschrieben hat, hochgeguckt hat, gefragt hat, habe ich irgendwas verpasst? Nein. Ja, Holstein hat relativ lange gebraucht, um überhaupt so richtig ins Spiel zu finden. Dann eigentlich ja, ich glaube, es war wirklich die allererste Chance, aus der dann auch das Tor resultierte. Und das war dann eigentlich auch ganz schön gespielt. Tolkien auf Gigovic, der lässt durch, auf Bernhardsson, der knallt das Ding flach unten links rein. Eigentlich ein guter Beginn, weil Holstein eigentlich in dieser Saison häufig in Rückstand geraten ist zunächst einmal. Und ja, St. Pauli hatte zwar mehr vom Spiel in den ersten 20 Minuten, aber es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie man Angst haben musste, dass Holstein untergeht. Und ja, der Ausgleich fiel dann meiner Meinung nach einem Torwartfehler. Also so darf sich ein erfahrener Keeper, und wir hatten ja vor dem Spiel über diesen Torwartwechsel gesprochen, und Tom Däne ist einfach der erfahrenere, mit 31 Jahren ja auch schon ein bisschen was erlebt, und das darf irgendwie nicht passieren. Und dann ist man plötzlich nicht mehr in Führung, nur noch 1:1. Dann, finde ich, hatte Holstein nochmal eine gute Phase bis zur Pause. Hatte ja auch nochmal 2 Chancen gehabt, den Lattenknaller von Remberg. Und ja, von Knutzen war da noch ein Distanzschuss dabei gewesen. Euer Keeper war ja jetzt auch nicht super sicher gewesen. Aber ja, kein weiteres Tor gemacht, und aus Holsteins Sicht war tatsächlich der Distanzschuss von Knutzen kurz vor der Halbzeit die letzte Chance im Spiel. Und das sagt, glaube ich, einiges aus, wenn man dann ja gar keine Torchance mehr hat in der zweiten Hälfte. Auch da St. Pauli jetzt nicht drückend überlegen, aber am Ende mit dem Lucky Punch, und ich glaube, beide hätten mit dem Unentschieden leben können, weil es einfach ein Spiel war, was eigentlich nicht mehr als ein Unentschieden hergegeben hat. Aber ja, was soll man sagen? Wer bis zum Schluss dranbleibt und dann vielleicht dieses Müh an Chancen mehr hat, der hat es dann am Ende verdient.
Ja, da steckt ja jetzt schon ganz viel drin. Ich habe mich halt gefragt, hat Kiel am Ende nicht vielleicht zu wenig gemacht? Gerade du hast es angesprochen, letzter Torabschluss überhaupt zum Ende der ersten Halbzeit. Hättest du dir gewünscht, dass da von Kiel noch mehr Aufbäumen kommt, weil es ja, du hast es auch im Vorgespräch angedeutet, so der Druck wurde quasi von unserer Seite auf eure Seite rübergeschoben, aber es war ja am Ende auch so. Also ja, natürlich ein 1:1 wäre auch für St. Pauli jetzt nicht ein Top-Ergebnis gewesen, aber für Kiel wären ja einfach diese 3 Punkte immens wichtig gewesen. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass da so gar nichts mehr kam. Ja, hättest du dir gewünscht, dass da von Kiel noch mehr kommt in der zweiten Hälfte?
Ja, gewünscht auf jeden Fall. Es war so ein bisschen das Problem gewesen, dass ja die Einwechslungen nicht so wirklich gezündet haben. Timo Becker musste zur Halbzeit mit Kreislaufproblemen raus. Dann musste noch Marco Komenda irgendwie mal nach 68 Minuten mit Kreislaufproblemen raus. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass irgendwie zwei Spieler mit Kreislaufproblemen an einem Tag, der jetzt nicht irgendwie 35 Grad im Schatten waren, raus müssen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Was ich nach dem Spiel erfahren habe, das wäre natürlich so ein Spiel gewesen, wo man Steven Skripski sehr gut vorne drin hätte gebrauchen können, weil der einfach ja mit dieser Straßenfußballer-Mentalität immer noch mal gut ist, richtig postiert zu sein, irgendeinen Trick zu machen, Bogen zu schlagen, aus einer Situation zu schießen, wo man es eigentlich nicht erwartet. Aber der hatte extreme Rückenprobleme und Trainer sagte, das war eigentlich, ja, fahrlässig hat er nicht gesagt, aber eigentlich hätte der gar nicht spielen können. Dann hat er halt nur eine Viertelstunde gespielt. Und ja, dann fehlen irgendwann bei Kiel einfach auch die Alternativen. Und natürlich wünscht man sich immer, dass irgendwie noch mal mehr geht, gerade in so einem Spiel. In dieser Situation will man das natürlich irgendwie haben, dass die bis zum Umfallen kämpfen und dann ja zur Not auch die Bälle einfach weit nach vorne schlagen und dann einfach vielleicht ein bisschen drauf hoffen, dass da mal einer durchrutscht. Aber irgendwie wirkte es so, also die beiden Kreislaufprobleme sprach ich an. Ich finde, es wirkte insgesamt so, als wenn Kiel einfach platt war. Ich weiß nicht, ob die erste Hälfte zu hohes Tempo gegangen sind, was ich eigentlich auch nicht so wahrgenommen habe. Aber ja, irgendwie wirkte es am Ende so ein bisschen kraftlos. Und ja, insofern konnte man sich wohl keine Chancen mehr erspielen.
Also erstmal zu den Kreislaufproblemen, da kann ich auf jeden Fall sagen, also zumindest im neuen Gästeblock oder neuen Position des Gästeblocks, gestern war auf jeden Fall die pralle Sonne die ganze Zeit in der neuen Position des Gästeblocks. Da war es unglaublich warm und ich war zwischendurch ganz froh, wenn dann auch mal ein Wasser des Weges kam. Das kann ich schon verstehen, dass da ja die Hitze auf jeden Fall auch ein bisschen Anteil gehabt hat. Neben vielleicht auch einfach, ich meine, die Saison geht dem Ende zu, da schwinden die Kräfte. Manche sind vielleicht einfach überspielt, gerade wenn sie viel spielen mussten. Weiß ich nicht, ob es bei den beiden, die du angesprochen hast, auch der Fall war, dass die wirklich viele Minuten noch in den beiden hatten vielleicht. Und auch unsere Spieler haben ja zum Teil nach dem Spiel gesagt, dass sie in der zweiten Halbzeit eher so einen Sommerkick geleistet haben. Also das, was zum Beispiel gegen Mönchengladbach letzte Woche noch massiv der Fall war mit hohem Gegenpressing und irgendwie Ballgewinn im Mittelfeld oder im Gegnerdrittel, das war jetzt gestern gegen Holstein wesentlich weniger der Fall als noch letzte Woche gegen Mönchengladbach. Trotzdem hat es am Ende irgendwie gereicht. Du hast die Tore jetzt schon teilweise angesprochen. Beim Ausgleich, sagst du, war ein Torwartfehler. Das 1-0 in der 21. kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, wie hast du so allgemein die Treffer in der Partie wahrgenommen von den wenigen Chancen aufs Tor, die es überhaupt gab?
Im Endeffekt fand ich, ja, die Führung vor Holstein kam aus dem Nichts. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, total unverdient, weil ich bis dahin St. Pauli jetzt nicht, ja, drückend dominant fand. Genauso fand ich dann, dass das 1-1 nicht hätte sein müssen, weil es einfach durch diesen Torwartfehler entstanden ist. Und danach, ja, kann man im Endeffekt 45 Minuten vorspulen, weil nicht viel passiert ist. Und ja, dann passiert halt in der Nachspielzeit dieses Ding, wo Max Gashwill, der ja auch noch relativ jung ist, ich finde, da muss man dann vielleicht sagen, jung und unerfahren, weil er irgendwie versucht, den Ball da irgendwie ganz komisch zu klären. Der geht dann irgendwie von seiner Brust in Richtung Torlinie und dann versucht das Ding noch wegzuschlagen, aber ja, da war das Ding halt schon hinter der Linie und die Sache zu spät und da hätte man sich vielleicht gewünscht, dass in der Situation überhaupt nicht mehr versucht wird, das Ding irgendwie spielerisch zu lösen, sondern einfach nur noch alles wegballern. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein bisschen, dass man so gedacht hat, das musste jetzt nicht sein.
Ja, das hat Tim in seiner Analyse auch geschrieben, die kann ich auch gerne mal verlinken in den Shownotes. Es ist ja bei dem letztendlichen Siegtreffer dann auch so, dass Gashwill sieht dann da unglücklich aus, aber dem geht ja was voraus. Also erstmal kommt ja Noah Weishaupt an den Ball, weil ja die Defensive so ein bisschen pennt und verliert ihn dann erst, bekommt ihn dann aber wieder und kann ihn dann nochmal in die Mitte spielen. Also da ist ja wirklich auch jetzt nicht nur der Eigentorschütze schuldig am Gegentreffer, sondern da ist ja auch in der gesamten Hintermannschaft so ein bisschen was schiefgelaufen, oder würdest du es anders sehen?
Ja, das ist aber auch, sag ich mal, bei jedem Torwartfehler ja so. Ist das jetzt der Torwartfehler das Ausschlaggebende oder hätte man vielleicht die Flanke schon unterbinden können? Insgesamt sah in der Szene die Defensive nicht gut aus und auch da muss ich sagen, dass in der ersten Hälfte hat er einfach viel mehr gepasst und das hatte ich ja auch vor dem Spiel schon angesprochen. Wir hatten ja so ein bisschen Probleme gehabt, dass 4 potenzielle Innenverteidiger verletzt sind und dann noch David Setz gelb gesperrt war. Da war man eigentlich ganz glücklich, dass die Defensive über weite Strecken eigentlich das ganz gut gemacht hat. Da hatte man schon Horror gehabt, weil ich glaube, wenn St. Pauli wirklich dieses hohe Pressing voll durchgezogen hätte, was sie ja auch gegen Gladbach halt so gut gemacht haben, und du dann eine unerfahrene Kette hast, die Gegentore bei uns fallen auch meistens dann, weil irgendein Fehler direkt im Spielaufbau gemacht wird. Da hatte man so ganz böse Vorahnungen eigentlich gehabt, dass das richtig schlimm werden konnte. Und das war aber eigentlich recht ordentlich gewesen. Auch ein Marco Komenda, wo ich ehrlich sein muss, wo ich nicht gedacht hätte, dass derjenige viele Spiele in der Bundesliga machen wird, hat das richtig gut gemacht. Naja, und der muss dann halt auch runter nach 68 Minuten. Und dann hat man ja im Endeffekt nicht mehr wirklich irgendeinen Stammverteidiger so auf dem Rasen gehabt. Ja, Marco Ivicic, aber der ist jetzt auch noch nicht so ein alter Routinier, der gerade in so einer Situation kühlen Kopf bewahrt. Und das führt dann dazu, dass einfach vor Schluss so eine Bälle nicht mehr so geklärt werden, vielleicht, wie man das gerne sehen würde als Fan. Ja, ob das jetzt, also Max Geschwill ist dann halt deshalb der Unglücksrabe gewesen, weil er im Endeffekt das Ding dann über die Linie befördert hat. Aber naja, so wirklich sattelfest sah die Defensive in dem Moment halt generell nicht aus. Aber ja, was soll man machen, wenn da auch so viel Personal fehlt?
Ja, das spielt sicherlich mit rein. Und dann 14-6 Schüsse insgesamt. Davon gingen 6 beziehungsweise 2 aufs Tor, jeweils aus St. Pauli sich jetzt formuliert. Von daher, dass dann da bei 6 Schüssen aufs Tor auch mal irgendwie 2 reinrutschen. Ja, ist ja dann vielleicht auch ein bisschen ja Glück des Tüchtigen sozusagen, dass man eben dann doch irgendwie mehr Abschlüsse produziert hat. Und dass das letzte dann, also der Siegtreffer aus unserer Sicht so ein Kacktor des Monats aus eurer Sicht wird, ist dann sicherlich besonders dramatisch, aber ja, ist vielleicht am Ende dann auch wirklich einfach irgendwie erzwungen, wobei ich sagen muss, ich meine, wir haben letzte Woche gegen Gladbach das erste Mal überhaupt einen Punkt geholt nach Rückstand, jetzt dann ein Sieg nach Rückstand, das hat sicherlich im Verlauf des Spiels auch keiner sich so erwartet, aber umso glücklicher war man natürlich aus Sicht eines St. Pauli-Fans, dass es dann am Ende dann doch noch irgendwie gereicht hat. Und da kommt ja auch noch hinzu, da hatten wir es im Vorgespräch gerade kurz von, dass diese Torlinientechnik das erste Mal dann auch für uns relevant wurde. Also natürlich ist man dann aus Gästesicht dann froh über diese Technik, dass es sie gibt.
Wobei das, sag ich mal, bei aller VAR-Diskussion und da gibt es ja auch viele Dinge, die, glaube ich, deutlich verbesserungsfähig wären, wenn man dann generell sagt, ein VAR soll bleiben, dann ist ja diese Torlinientechnologie wirklich das Einzige, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt, es gibt halt nur drin oder nicht drin. Und wenn er drin ist, dann soll es auch zählen, meiner Meinung nach. Auch wenn es dann bitter vor Holstein war, aber lieber dann so, als wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Foul im Vorfeld ist und der Schiedsrichter aber sagt, nee, sehe ich nicht als Foul oder so. Das ist, da könntest du dann ja wieder diskutieren. So ist es, dass man sagt, ja gut, wenn die Technik sich meldet, dann ist es einfach so.
Genau, also da ist auf jeden Fall wenig Streitpotenzial sozusagen. So bitter ist natürlich auch am Ende ist. Okay, Matthias, wollen wir das Sportliche soweit abschließen oder hast du noch was zu ergänzen zum Spiel gestern? So einen kleinen Ausblick, was das jetzt bedeutet und wie es bis zum Ende der Saison noch weitergeht, würde ich gleich machen, wenn wir ums Drumherum gesprochen haben.
Ja, ich muss halt generell sagen, dass wir hatten ja eben schon gesagt, dass so ein bisschen das Aufbäumen vielleicht bei Holstein fehlte. Ich fand jetzt auch, dass St. Pauli jetzt nicht mich irgendwie überzeugt hat. Ich fand halt generell, dass für ein Nordduell, was kein Derby ist, aber ja doch ein Spiel mit einer gewissen Brisanz auf den Rängen und auf dem Rasen, muss ich wirklich sagen. Also die beiden einzigen Aufreger-Szenen auf dem Rasen war ja einmal Phil Harris, der da irgendwie so völlig unmotiviert in euren Torhüter reinläuft. Mhm. Dann glaube ich kein Brutalo-Foul, aber so kann man sich halt auch sparen. Und dann halt nach dem 2-1 der Jubler, ich glaube, von war das Afolayan?
Nee, Gelavogi.
Okay, ja, ich weiß nicht, wer von den beiden gejubelt hatte, aber jedenfalls dann irgendwie da vor der Heimkurve ist natürlich auch nicht so clever. So aus Kieler Sicht muss ich dann sagen, was soll der Scheiß? Andererseits, naja, wenn das halt so ein Nordduell, wo Feuer drin ist, ja, dann sind das doch genau die Szenen, die irgendwie fehlen. Also ich fand das wirklich gestern ein so laues Spiel insgesamt, was ich wirklich schade fand irgendwo. Also da hatte ich mir im Vorfeld auch aufgrund der brisanten Tabellensituation einfach deutlich mehr versprochen.
Also ich glaube, es war Gelavogui, weil Afolayan ist ja schon in der 60. runter.
Das könnte dafür sprechen, dass es nicht war. Stimmt, ja.
Ich weiß zumindest, dass er auch dann noch gelb gesehen hat, weil er vor lauter Jubel den Ball auch noch wegschlägt. Das hatte ich dann noch irgendwie nachgelesen, weil ich habe halt, das habe ich dir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, damit kann ich ja vielleicht so ein bisschen galant ins Drumherum überleiten. Ich habe halt gestern im Stadion relativ wenig gesehen, weil ja, das hast du ja im Vorgespräch auch gesagt, der Gästeblock ist jetzt an besserer Stelle und man hat einen grundsätzlich theoretisch einen besseren Blick aufs Feld. Aber da wir ja gestern so ungefähr alles mitgebracht haben, was schwenkbar war, war jetzt halt die Sicht aus dem Gästeblock selber nicht so wirklich vorhanden. Trotzdem muss ich sagen, natürlich ist das schon mal eine bessere Position, als da so das letzte kleine Stück auf der Geraden zu bekommen. Und ja, hat mir an sich ganz gut gefallen, auch wenn die Sonne, wie gesagt, wirklich brutal reingeballert hat. Ansonsten kann ich bestätigen, was du mir angekündigt hast, dass sich ansonsten gar nicht viel verändert hat. Also der Eingang ist der gleiche. Es gab zwei verschiedene Zugverbindungen aus Hamburg kommend, die der Fanladen empfohlen hatte zu nehmen. Wir haben den späteren von beiden genommen. Ich habe dann im Nachhinein von Leuten gehört, dass es durchaus die bessere Wahl war, weil der nicht ganz so stark frequentiert war wie die erste Verbindung. Und dann war ich ja schon ein paar Mal bei euch in Kiel und war dann überrascht. Also wir wurden ganz normal erstmal am Gleis aufgehalten von der Polizei, wie wir das so kennen, um da irgendwie, also es hieß dann, ne, links rum die St. Pauli-Fans, rechts rum die Kiel-Fans. Und dann hieß es ja, nee, einen Shuttle gibt's nicht. Ihr müsst mit den Öffentlichen fahren. Also da gibt es die Nummer so und so, die Nummer so und so und die bringen euch dann zum Stadion. Das kannte ich so nicht. Da war ich das erste Mal überrascht. Weiß nicht, hast du da irgendwie was mitbekommen, warum es da zumindest für die später ankommenden Fans keinen Shuttle-Service mehr gab?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Mein Weg von meiner Wohnung zum Stadion führt ja auch immer am Gästeblock vorbei. Da habe ich halt Shuttlebusse gesehen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob die vom Gästeparkplatz kamen oder von der frühen Bahnverbindung. Ich habe nur gesehen, dass generell Shuttlebusse für Gästefans gefahren sind, aber kann jetzt nicht sagen, ob das generell keine vom Bahnhof gab, ob es nur nach der ersten Verbindung keine mehr gab. Weiß ich leider nichts.
Okay, hätte ja sein können, dass du irgendwas mitbekommen hast. Auf jeden Fall, ja, sind wir dann mit Richtung Stadion gefahren. Und auch als wir ankamen, war alles wie gewohnt. Es dauerte auch dann am Einlass wieder relativ lange, aber jetzt auch nicht massiv länger als an anderen Auswärtsstandorten oder anderen Auswärtsblöcken, die man so kennengelernt hat. Was ich dabei positiv fand, auf jeden Fall, dass du immer, auch wenn du da in dieser großen Traube vorm Einlass gestanden hast, immer die Möglichkeit hattest, entweder direkt in die Container, die direkt neben dem Einlass sind, auf Klo zu gehen, oder es gab dann auch noch Dixie, also mobile Toiletten vor dem Gästeblock, sodass zumindest da dann auch die Notdurft verrichtet werden konnte, während man darauf wartete, ins Stadion zu kommen. Das möchte ich einmal positiv hervorheben. Das ist unter anderem auf St. Pauli auch nicht ganz immer so gegeben.
Es war auch ein ganz lustiges Bild, um nochmal sowas, eine lustige Geschichte zu erzählen. Als ich dann halt so Höhe Gästeblock war, kam auch gerade einer von den Shuttlebussen an und dann sind ja diese, es sind ja nicht nur Dixies, sondern diese komischen mobilen Pissoirs.
Ja, wie so Rondells, ne, wo du an vier Seiten gleichzeitig stehen kannst.
Genau. Und also die Bustüren gingen auf und innerhalb weniger Sekunden waren aber auch wirklich alle Plätze belegt. Also schien da wohl das ein oder andere Bier auf dem Weg geflossen zu sein.
Ja gut, soweit so normal, würde ich sagen. Aber ja, dann ist es auf jeden Fall wirklich gut, dass dann so Möglichkeiten bestehen, um da seine Notdurft an dafür ausgelegten Örtlichkeiten zu verrichten und nicht irgendwie in den Vorgarten der angrenzenden AnwohnerInnen, die da ja auch direkt im Umkreis sind. Genau, soweit so gut, auch drinnen alles soweit vorgefunden, wie ich es schon kannte. Ja, auch Einlasssituationen soweit so normal. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle wieder Werbung für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Wenn ihr nicht nur BierliebhaberInnen, sondern auch Sparfüchse seid, könnt ihr in diesen Tagen mal auf kehrwieder.bier vorbeischauen, denn das Barrel-Aged-Paket ist derzeit im Angebot. Darin enthalten sind 6 exklusive Bierspezialitäten, die in verschiedenen Fässern gereift sind und damit außergewöhnliche Geschmackstiefe und ein unverwechselbares Aroma bieten. Dieses Angebot findet ihr natürlich wie immer, die Adresse kennt ihr, auf kehrwieder.bier. Und natürlich auch, das kennt ihr auch, wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Schaut doch einfach mal vorbei und macht euch selbst ein Bild. Ding Dong, Werbung Ende. sonst noch zu erwähnen, es ist eher eine traurige Nachricht, dass sich gestern auch der Todestag von Kiste, einem Ultra aus St. Pauli, das erste Mal gejährt hat. Da gab es eine Choreo zur Halbzeit, wo dann der gesamte Gästeblock Schals hochgehalten hat und dazwischen zwei Banner zu lesen waren, für immer mit dir, für immer mit uns. Ich kenne viele Leute, für die das gestern kein normaler Tag war, sagen wir es mal so. Von daher, ja, das ist vielleicht die traurige Nachricht oder ein trauriges Ereignis im Rahmen des ja dann doch viel umjubelten Auswärtssieges. Von daher, ja, allen, die Kiste kannten und mit ihm verbunden waren, viel Kraft in dieser Zeit, sicherlich nicht einfach. Hast du noch was zum Spieltag gestern zu erwähnen? Sonst könnten wir so ein bisschen gucken, wie es für unsere beiden Vereine in den nächsten Wochen weitergeht.
Nö, eigentlich, also was ich ja schon sagte, der Spieltag an sich, also jetzt auf das Spiel zwischen Holstein und St. Pauli bezogen, es war ja auch drumherum jetzt nicht so viel, was passiert ist, zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte. Und von daher, als Holstein-Fan ist man dann sicherlich enttäuschter nach Hause gegangen, als wenn man Gäste-Fan war und ja, hat heute mit Kollegen und Freunden halt philosophiert und dann können wir ganz galant überleiten in das, was mit den Vereinen passiert, ob es das jetzt für Holstein war.
Wie geht's denn für Holstein Kiel in jetzt noch verbleibenden 5 Partien weiter und glaubst du noch daran, dass der Umweg oder das Retten der Uferrelegation erreicht werden kann oder war das jetzt gestern ja das Ende oder das nahende Ende eines einjährigen Ausflugs in die Bundesliga für Holstein Kiel?
Ich kann jetzt mal Fremdwerbung machen. Wenn man sich den Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten, Holstein 1:1, die Folge in Marcel Rapp We Trust anhört, dann wird man dort hören, dass ich schon vor 1,5 Wochen nicht mehr an den Klassenerhalt geglaubt habe. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich gehe davon aus, dass jetzt in den verbleibenden Spielen, vielleicht holt man nochmal den ein oder anderen Punkt, aber ich gehe davon aus, dass, also St. Pauli ist für mich seit heute durch, nachdem Heidenheim verloren hat, auch immer wenn dieses Jahr rechnerisch könnte da noch, nein, glaube ich nicht dran. Ich glaube tatsächlich, dass Heidenheim noch den Relegationsplatz behalten wird und dass Bochum und Kiel direkt runtergehen werden. Das finde ich insofern nicht schlimm, weil ich selber der Meinung bin, dass die Qualität in dieser Saison auf die gesamte Strecke gesehen nicht ausgereicht hat. Es ist so, dass es immer mal wieder Spiele gab, wie zum Beispiel der 5:1 Heimsieg gegen Augsburg, das Auswärtsspiel in Leverkusen. Da hatte man so Sternstunden, wo kämpferisch alles gepasst hat, wo man Spielglück hatte, wo der Gegner vielleicht nicht den besten Tag hatte, wo man dann wirklich mal gepunktet hat. Das war auch richtig geil. Das war eine tolle Erfahrung. Aber ich sehe auch keine Perspektive, wenn Holstein Kiel aus irgendwelchen Gründen die Klasse halten sollte. Denn der Kader wird ja nicht besser im Sommer unbedingt. Es kann eher sein, dass Leistungsträger gehen werden. Siehe halt das, was in Heidenheim im letzten Sommer passiert ist. Und es ist nicht so, dass ich Trauer trage, wenn Holstein Kiel die Klasse hält, ganz und gar nicht. Das feiere ich natürlich auch. Aber ich glaube, wenn der Verein beisammen bleibt, dann ist es erstmal besser, in die zweite Liga zurückzugehen. Vielleicht ist es auch so, dass man jetzt in den letzten Spielen ja noch weniger Druck verspürt, weil man sagt, das Ding ist eh durch, dass man plötzlich jetzt nochmal irgendwie ins Punkten kommt. Ich befürchte aber, dass gestern gerade dieser Last-Minute-K.O., also wie die Niederlage zustande gekommen ist, dass das nochmal so einen richtigen Knacks im Selbstbewusstsein geben kann. Und auch wenn unser Trainerteam über die gesamte Saison immer gute psychologische Arbeit geleistet hat, das wird natürlich jetzt in den letzten Spielen immer schwieriger. Und wenn man guckt, welche Spiele da noch anstehen, Leipzig, dann kommt Gladbach, dann geht's nach Augsburg auswärts, dann kommt Freiburg zu Hause und zum Schluss in Dortmund. Da sehe ich nicht, wie man da jetzt plötzlich in eine Siegesserie starten sollte. Und Holstein hat halt einen kleinen Abstand zum Relegationsplatz. Den muss man erstmal aufholen und dann ja gleichzeitig drauf hoffen, dass Heidenheim und Bochum halt gar nicht mehr punkten. Und Das sehe ich im Moment nicht. Ich würde mich einfach freuen, wenn sie nächste Woche in Leipzig eine richtig gute Leistung zeigen. Muss man ja immer noch mal festhalten, ist zwar schon ein paar Jahre her und war nicht in der Bundesliga, aber der Rekordsieg gegen RB Leipzig in deren eigenen Stadion müsste noch immer Holstein Kiel sein mit einem 5:1. Und ich meine, wenn sie das wieder holen würden, würde ich sagen, steigt ab. Jetzt haben wir uns wieder so dermaßen auf die Fußballlandkarte gebracht. Es war für mich eine geniale Saison. Das hat richtig Spaß gebracht. Natürlich, der Aufstieg hat noch mehr Spaß gebracht. Aber ich glaube einfach, dass Holstein Kiel so langsam wirklich so in so einem Bereich angekommen ist, wo man überall, wo man in Deutschland ist, nicht mehr gefragt wird, oh, Holstein Kiel, Kiel, spielen die da nicht nur Handball? Von daher, ich glaube, es kommt auf die Entwicklung an. Kurzfristig wird es wahrscheinlich in die zweite Liga zurückgehen. Aber wenn die langfristige Entwicklung so fortgetrieben wird, wie das in den letzten Jahren geschehen ist, ich meine, nach 7 Jahren zweite Liga direkt in die erste Liga hochzugehen, ohne dass man irgendwie mit Geld um sich schmeißt, das zeigt irgendwie, dass man, finde ich, nicht auf einem ganz verkehrten Weg ist. Und das ist einfach mein Wunsch, so zum Thema Zukunft, dass egal wie die Saison ausgeht, dieser Weg einfach so weitergegangen wird, möglichst mit dem Trainer, den wir jetzt haben.
Okay, danke für die ja doch realistische Einschätzung. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm oder das gar nicht im Vorfeld schon mitbekommen, dass du dich da schon im Vorfeld dieser Partie quasi so eingeordnet hast, dass das Kiel absteigen wird. Aber ja, das hast du ja auch im vor dem Spielgespräch schon gesagt, dass man sich ja durchaus teuer verkauft hat, zwischendurch Ausrufezeichen gesetzt hat. Und ja, ich glaube, ganz Fußball-Deutschland würde es feiern, wenn ihr da in den verbleibenden Spielen unter anderem gegen Leipzig da nochmal dem Kapitalfußball oder dem Kommerzfußball nochmal den Mittelfinger zeigt.
Es war ja so, dass vor dem Heidenheim-Spiel damals in der Hinrunde gab es ja diese Ansprache von unserem einen Capo Kirsche, der nochmal dran erinnert hatte, dass vor der Saison gesagt wurde, das sind 34 Feiertage. Und das war damals ja so ein bisschen durch Social Media geschwappt. Und ich finde, das muss man einfach bis zum Schluss durchhalten. Egal, wie das jetzt ausgeht, solange die Mannschaft sich nicht hängen lässt, und dafür hat sie gar nicht mehr so viele Spiele Zeit, soll man das Ding einfach feiern. Und ja, wie gesagt, wenn es runtergeht, dann ist es so. Und ich fände es nicht schlimm.
Nee, ich denke auch. Und wie gesagt, was ich gerade damit sagen wollte, dass man einfach da ja seine Duftmarke gesetzt hat sozusagen als, ja, und das kann euch keiner nehmen, als erster Verein aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga gespielt zu haben. So, das wird auf die Ewigkeit bleiben. Und wenn es dann ja in 1, 2, 3, 4 Saisons nochmal ins Oberhaus geht, ja, dann ist sicherlich auch vielen großen Vereinen, großen in Tüdelchen bewusst, wer Holstein Kiel ist. Gut, Matthias, hast du noch, das waren eigentlich schon sehr schöne Schlussworte, die du gerade gefunden hast, aber möchtest du noch was loswerden, bevor wir heute Deckel drauf machen?
Ja, also ich finde es schön, wenn St. Pauli die Klasse hält, weil ich das aus dem Grund lustig fände, dass der HSV aufsteigen müsste, damit es wieder ein Stadtderby gibt. Ich glaube, die Situation gab es auch noch nicht so häufig in der Konstellation.
Die gab es noch gar nicht.
Nee, es ist natürlich bitter schade, wenn beide Hamburger Vereine aus der zweiten Liga verschwinden würden für den Fall des Kieler Abstiegs, weil dann wird so langsam mit dichten Auswärtsspielen für Holstein richtig schlimm. Ich glaube, Hannover wäre dann die Auswärtsreise, die am kürzesten ist. Und das ist immer schon ganz schön hart, wenn man aus Kiel zu Auswärtsspielen fahren muss und wenn beide Hamburger Vereine weg sind, das wäre schon ziemlich hart.
Das kann ich verstehen. Also zumindest auch aus St. Pauli Sicht war natürlich Kiel aufgrund der regionalen Nähe immer eine sehr angenehme Auswärtsfahrt. Aber ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es hat am Ende halt über die Saison hinweg gesehen nicht gereicht. Und ja, auch wenn das gestern vielleicht ein bisschen, ja, wie unser Trainer gesagt hat, glücklich war für St. Pauli da zu gewinnen, aber ja, setzt sich vielleicht am Ende nicht nur durch schöne Tore ein kleines bisschen mehr Qualität am Ende dann noch durch. Und ja, du hast ja gerade eben im Nebensatz schon gesagt, St. Pauli wird drinbleiben. Das hat auch haben auch meine Kolleginnen und Kollegen von der Monatssendung vor ein paar Tagen schon beschlossen. Das Ding ist durch. Wir bleiben drin. Und ja, an sich ja ändert sich dann anscheinend an der Tabellenkonstellation gar nicht mehr so viel, egal ob es Spieltag 12, wie in dem, im Vorgespräch erwähnt, oder Spieltag 28 oder Spieltag 34 ist. Von daher, ja, können wir wahrscheinlich inzwischen ein bisschen aufatmen, auch wenn rechnerisch noch alles Mögliche drin ist. Bei uns hier geht es dann in den nächsten Tagen mit dem Vorgespräch zum Heimspiel gegen Leverkusen weiter. Das wird Kasche machen. Mich hört er dann zum Nachgespräch eben dieser Partie. Und ja, bis dahin, danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Matthias, für die beiden Gespräche. Und ja, ich glaube, auch wenn eine Liga uns wieder trennen dürfte, bleiben wir einfach in Kontakt. Danke dir.
Jo, gerne.
Gut, dann danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, kommt gut in die neue Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh!